Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ulrich heiße ich und ich habe gerade noch während des ersten Liedes meine Predigt auf den Kopf gestellt, aber das funktioniert schon. Wie geht Geld und Gott? Da gibt es ja immer eine gewisse Spannung. Wenn ihr das Bild schon gesehen habt, dass der Papst beim Staatsempfang nicht in die große Karosse steigt, sondern in irgendein kleines Begleitfahrzeug hinten. Oder als er nach USA kam, den Fiat 500 bestieg und nicht einen großen irgendwas Chevy oder so. Dann hat das dem Papst keinen Bedeutungsverlust beschert, sondern es hat ihn gestärkt. Und die Leute haben gesagt, das ist interessant, der Mann, der bringt mal das biblische Zeugnis auf den Punkt. Wir sehen, die Kirche hat irgendwie andere Maßstäbe. Und das fordert uns natürlich auch heraus. Wie ist das denn jetzt mit Reichtum und Armut? Darf man was haben oder nicht? Und wie viel? Und wie viel soll man abgeben? Bevor ich jetzt da einsteige, möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Also ein bisschen. Ich bin aufgewachsen in einem sehr privilegierten Haushalt. Wenn meine Eltern eine Feier hatten und ich als kleiner Junge die Tür aufgemacht habe und auf die Straße gesehen habe, dann war da nur große BMW und große Mercedes zu sehen. Und ich dachte in meiner Kindheit, in der Stadt, in der ich wohne, gibt es nur große BMW und große Mercedes. Und es kam auch immer ein Freund meiner Eltern, der hatte den VW Passat. Da dachte ich immer, was für ein kleines Auto. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ach, es gibt ja doch auch noch so VW und Golf und Käfer damals und so. Ich bin aufgewachsen mit dem Bewusstsein, ich soll mal eine Firma übernehmen, die damals ungefähr 500 Mitarbeiter hatte. Weil ich der Älteste war und aus, wie ihr ja hört, ich eher so aus dem Süden Deutschlands komme, war das so in gut schwäbischer Manier. Der Älteste übernimmt mal den Laden. Als ich dann im Zuge meines Erwachsenwerdens fromm sozialisiert wurde, habe ich ein Gebet gesprochen und habe gesagt, Herr, ich möchte im Leben das tun, was du von mir möchtest. Ganz egal was, aber bitte, wenn, dann sag mir das so, wenn es nicht die Firma sein soll, dann sag es mir so, dass ich es verstehe. Das mache ich, ich werde in die Firma gehen, aber wenn du mir was anderes sagst, dann mache ich auch was anderes. Aber nicht so, na, man könnte vielleicht mal irgendwas anderes machen. Wie wäre es denn da oder damit? Im Zivildienst dann hat mich, ich habe das in einer evangelischen Bruderschaft gemacht, bei den Christusträgern, vielleicht kennt mancher die. Da kam einer der Brüder auf mich zu eines Abends und sagt, Ulrich, was machst du denn mal in deinem Leben? Ich sage, ja, ich werde jetzt BWL studieren, ich werde nach St. Gallen gehen, das war schon so eingeplant, das ist eine ziemlich renommierte BWL-Uni in Europa. Dann werde ich ein paar Jahre ins Ausland gehen, weil die Firma 50% Export hat und dann werde ich zurückkommen und dann werde ich die Firma übernehmen. Und dann sagt er, ja, aber hör mal, ja, wenn du Manager wirst und du bist ja auch Christ, dann wird das doch ganz schwierig, dann hast du keine Zeit für Gott und dann fällt dir ganz viel zeitlich schwer, weil du eben so eingespannt bist, und hat mir also ganz, ganz viele Argumente genannt, warum das so schwierig ist, BWL zu studieren und Christ zu sein oder so einen Job zu haben und Christ zu sein. Da habe ich gesagt, das kenne ich alles, das ist überhaupt kein Thema, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass es Berufe und Bereiche gibt, in denen Christen nicht sein können. Kein Bereich der Welt ist ohne Gott und auch die Wirtschaft ist nicht ohne Gott. Deswegen denke ich, muss es auch Manager geben, die glauben, weil auch in diesem Bereich müssen Christen sein. Ja, wir haben viel geredet hin und her und dann sagt er mir, kennst du eigentlich das Gleichnis vom reichen Jüngling? Sag ich, klar, kenne ich das Gleichnis vom reichen Jüngling. Er hat es dann trotzdem nochmal erzählt. Sagt, Da ist der Jüngling, der kommt zu Jesus und sagt, Meister, was kann ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, halte die Gebote, ehre Vater und Mutter. Und dann sagt der Jüngling, mach ich. Was kann ich denn noch tun? Und Jesus sagt zu ihm, wenn du alles willst, dann verkauf, was du hast und folge mir nach. Und dieser Satz, der fiel mir wie Feuer ins Herz. Und ich habe wochenlang gekämpft und gebetet, in der Bibel gelesen, hatte immer das Gefühl, es geht in eine andere Richtung als die, die bisher dran war. Und nach mehreren Wochen war ich mental so fertig, dass ich sagte, ich muss jetzt mit jemand reden. Ich muss mit jemand darüber reden. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung die geht, aber ich muss hier irgendwie raus aus diesem emotionalen Tief, in dem ich mich nicht mehr anders, in dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Bin dann zu dem Prior dieser Bruderschaft gegangen und habe ihm das so vorgelegt. Habe gesagt, ihm meine Sachen so erklärt und er sagte, also in dem Fall, Ulrich, würde ich dir empfehlen, einen vollzeitlichen Dienst für Gott zu wählen. Und da fiel mir ein tonnenschwerer Stein vom Herzen und ich wusste, das ist es, das ist es. Es fiel mir dann sehr schwer, weil wer enttäuscht gern seinen Vater? Ich musste ihn sehr enttäuschen, weil er sein ganzes Leben auf mich aufgebaut hatte. Sein restliches, ich musste dann einen Erbverzicht unterschreiben. Da habe ich gesagt, das ist kein Thema, mache ich, das ist keine Frage. Mein Vater sagte, ja, du wirst dann schon noch mal was bekommen. Meine Großmutter ist 99 drei Viertel geworden. Da dachte ich, ja, wenn ich dann so 67 bin, kommt vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwas oder auch nicht. Das war mir egal. Das ist mir egal. Ich habe gemerkt, dass Gott diesen Weg in meinem Leben immer wieder bestätigt und gesegnet hat. Auch in Bereichen, wo man hätte denken können von außen, ja, das ist ja jetzt ganz schwierig. Also jetzt muss er ja Glaubenszweifel oder Probleme kriegen. Aber es war für mich immer 100% klar, das ist mein Weg. Ich gehe den und das ist gut so. Und dass die Firma jetzt meinem Bruder gehört und er auch als überzeugter Christ sagt, meine Aufgabe ist für das Reich Gottes Geld zu verdienen, finde ich ganz toll und ich freue mich total mit ihm. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und das passt alles wunderbar. Weil ich ja nur 20 bis 25 Minuten habe, muss ich jetzt von hier mal ein bisschen die Kurve bekommen. Die Frage ist ja, wie viel Geld darf ich als Christ denn eigentlich haben oder verdienen? Das kommt ja immer wieder. Wenn der Papst im 500er Fiat vorfährt, ist das eigentlich ein tolles Signal. Wir kennen da beispielsweise die Geschichte vom Schärflein der Witwe. Die Witwe, die von Jesus beobachtet wird im Tempel und er sagt zu seinen Jüngern, guckt euch mal die Frau an, die gibt zwei kleine Kupfermünzen, das ist total wenig, aber die hat so wenig, dass das eigentlich ganz wahnsinnig viel ist. Deswegen gibt die viel mehr als die anderen, weil die geben ja eigentlich nur von ihrem Überfluss ab. Aber sie gab das, was sie zum Leben nötig hatte. Oder die Geschichte mit dem reichen Kornbauer, der sagt, ich habe so gut gearbeitet, ich habe so toll meine Felder bestellt und jetzt habe ich so viel, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, reiße ich doch einfach meine alten Scheunen ab, baue größere, mache die Sachen rein. Und dann kann ich es mir gut gehen lassen. Super, ist doch klasse. Ich genieße. Und Gott sagt ihm in der Nacht, du Narr, heute wirst du sterben. Was ist dann mit all dem, was du gemacht hast? Wenn das nicht gegen Reichtum geht. Oder in Lukas, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Guckt euch die Raben an. Die ernten nicht, die säen nicht, haben keine Vorratskammern, keine Scheunen und trotzdem versorgt Gott sie ganz großartig. Oder die Lilien auf dem Feld sind viel schöner als Salomo. Die machen auch nichts selbst. Gott weiß, was wir brauchen. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, als dann wird euch das Übrige dazugegeben. Oder die Stelle, wo es heißt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Daraus ist im Mittelalter die sogenannte Armutstheologie entstanden. Die Leute haben gesagt, ja, da müssen wir einfach richtig arm sein. Und dann gab es Franz von Assisi zum Beispiel, der vorher ein adliger junger Mann war, der volle Kanne über die Stränge geschlagen hat und dann hat er alles verschenkt und hat nur in Armut gelebt. Oder Elisabeth von Thüringen, die nur deswegen nicht ihr ganzes Geld und alles, was sie hatte, verschenkt hat, weil ihr Beichtvater ihr das verboten hatte. Der Konrad von Marburg, der hat gesagt, du behältst das Zeug schön bei dir. Die ganzen Motive, die er hatte, die wollen wir jetzt hier nicht näher betrachten, aber die waren wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ich war jetzt lange Pfarrer im Schwarzwald, in zwei kleinen Dörfern, und da kam eines Tages ein Ehepaar angefahren mit dem Auto und die sagten, sie machen Theater für Jesus. Sie würden in vollkommener Armut leben, sie hätten nichts außer ihrem Auto, das immer wieder gerade mal zusammenbricht, und würden dann eben für Jesus Theater spielen und das ist ihr Weg. Die Frau hatte ganz schlechte Zähne, die musste dringend zum Zahnarzt und sie brauchte jetzt jemand, der ihr Geld gibt für ihre Zähne. Sie brauchte jemand, der ihr was zu essen gibt und ihrem Mann auch. Sie hatten auch kaum Geld für Benzin. Und da fragte ich mich auch, also das mit der Armut, das kann nur ein individueller Weg sein. Weil wenn jeder vollkommen auf Armut geht, wenn man alles verschenkt, wer soll dann die Leute versorgen? Wir können nicht alle alles verschenken und gar nichts haben, weil sonst bricht das ganze System zusammen. Also das scheint wirklich nur ein individueller Weg zu sein. Jesus kann nicht verlangen, dass jeder vollkommen arm sein soll. Deswegen müssen wir bei dem Thema Armut vielleicht die Frage ein bisschen verändern und sagen, das Thema Geld und Gott führt uns auch immer zur Frage der Gerechtigkeit. Es gibt ja nichts, was man nicht besser machen könnte, aber bei uns in unserer Gesellschaft in Deutschland haben wir schon eigentlich ein tolles, recht ausgeglichenes System. Da gibt es ja auf der einen Seite die Gewerkschaften, auf der anderen Seite gibt es die Arbeitgeber und die handeln immer wieder miteinander die Sachen aus. Das ist gut, weil die Interessen liegen einfach naturgemäß in unterschiedliche Richtungen. Und deswegen ist es gut, wenn es gleich starke Partner gibt, die die Dinge miteinander aushandeln und dann auf eine realistische Lösung kommen. Wenn Vertragsabschlüsse gemacht werden zwischen Gewerkschaft und Unternehmern, heißt es in der Regel, wir sind beide zufrieden, damit können wir leben, das ist okay. Und das bedeutet, in einem gewissen Rahmen sagen die, das ist realistisch und deswegen passt das. Man kann ja einerseits natürlich immer wünschen, dass jeder ganz wunderbar abgesichert ist, sozial, was auch gut ist und prima. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo kommt denn das Geld her? Das muss ja auch erst verdient werden. Da muss ja erst durch irgendeine Wertschöpfung das Geld herkommen. Und diesen Ausgleich, finde ich, haben wir in unserer Gesellschaft in einer guten Weise hinbekommen. Es geht immer alles noch viel besser, aber es scheint mir, wir fahren in Deutschland damit nicht schlecht. Gerechtigkeit ist bei uns relativ ausgeglichen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Schauen wir mal nach Afrika oder Lateinamerika, nach Asien, da wird es schon viel schwieriger. Da sind wir die ganz Reichen und da sind oft die ganz Armen. Und da ist viel Ungerechtigkeit, auch was Zölle anbelangt oder wie unser Land andere Länder davon abhält, mehr Reichtum zu generieren. Auch die Frage, wie das jetzt in Europa ist mit dem Euro, wo wir in Deutschland eine ganz andere Situation am Arbeitsmarkt haben wie in Südeuropa und die Länder fangen auf einmal an auszubluten, 50% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen in Spanien und in Italien, da ist eine Schieflage. Da müsste man aufpassen und da müssen wir auch hingucken. Die Frage, was ist gerechter Lohn? Wer bekommt Gerechtigkeit? Die muss man hier sehr genau ansehen. Und hier hat Jesus ein ganz tolles Gleichnis dazu gebracht, nämlich die Arbeiter im Weinberg, wo er morgens ein paar anstellt, ein paar Stunden später stellt er welche an, nachmittags und kurz vor Schluss stellt er auch welche an. Am Abend kriegen alle, würden alle aufgestellt und der, der nur eine Stunde da war, der kriegt den Tageslohn, den ein Tagelöhner da immer bekommt. Und der Tageslohn steht dafür, er bekommt das, was er zum Leben braucht. Er hat eine Stunde gearbeitet, bekommt das, was er zum Leben braucht. Er hätte ja gern mehr gemacht, aber er konnte nicht. Das war das System, das waren die Umstände. Deswegen war es ganz klasse. Der hat sich gefreut. Ich muss nicht hungern, ich habe jetzt was zu essen. Für meine Familie. Und dann kamen die, die ein paar Stunden mehr gearbeitet haben, die haben das Gleiche gekriegt. Die, die noch mehr gearbeitet haben, haben noch genau das Gleiche gekriegt. Bis zu denen, die ganz am Morgen in der ersten Frühe da waren, die haben auch das Gleiche gekriegt. Die haben so viel gekriegt, dass es zum Leben reicht. Das ist ja eigentlich fantastisch. Das Problem besteht jetzt im Vergleich. Denn die sagen, hey, wir haben 12 Stunden gearbeitet und der nur eine und wir kriegen gleich viel. An diesem großartigen Gleichnis sieht man, dass Gerechtigkeit auch immer was Relatives ist. Also wir vergleichen uns immer und fühlen uns ungerecht behandelt, wenn wir meinen, wir hätten mehr gearbeitet als andere. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der zum Chef gerufen wird und der Chef sagt, hey, du kriegst 500 Euro mehr für deine Arbeit. Und er sagt, was, echt, oh, super Hammer. Und ist ganz glücklich und geht raus und jubelt und ruft seine Frau an und sagt, hey, ich krieg 500 Euro mehr. Ich habe gar nicht gefragt. Es ist so toll. Sein Kollege wird auch zum Chef gerufen. Und guckt er, okay, gut. Kommt er zurück. Und dann sagt er, hey, weißt du was, wir schaffen das Gleiche, ne? Also das war so klar. Er sagt, weißt du was, ich krieg 1000 Euro mehr von meinem Chef. Und der 500 Euro kriegt, fühlt sich auf einmal total ungerecht behandelt. So eine Gemeinheit. Auf einmal ist das, was vorher so großartig war, ganz schlecht und ganz schlimm und ganz schrecklich. Wir vergleichen uns immer. Unser Vergleichen ist eine große Gefahr. Sind die 3 Minuten, die ich habe, bin ich dann bei 20 Minuten oder bei 25? Okay, ich muss Gas geben. Aus dem Thema Gerechtigkeit ist beispielsweise in Südamerika die Befreiungstheologie entstanden. Da geht es um Gerechtigkeit. Da geht es um Befreiung, um gegen Ausbeutung, gegen Entrechtung, gegen Unterdrückung. Und unser Papst fährt deswegen Fiat 500, weil er in dem Bereich der Befreiungstheologie aufgewachsen ist und das so verinnerlicht hat. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Es geht immer wieder um Ausgleich. Auch in der Bibel geht es um Ausgleich. Paulus sagt im 2. Korinther, schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Oh, ich habe 7 Minuten jetzt wieder. Danke, Marco. So, da muss ich jetzt ganz, ganz, ganz viel weglassen. Das Neue Testament, die Frage, das muss ich kurz anreißen, wie ist das denn jetzt mit meinem Geld? Soll ich jetzt beispielsweise der Gemeinde 10% geben? Ist das ein richtiges Maß, wenn ich sage, ich bin Christ, ich möchte in meiner Gemeinde leben, die muss ja auch von irgendwas leben. Soll ich einen Zehnten geben? Manche sagen, der Zehnte ist genau das Richtige, andere sagen, der Zehnte ist ein recht guter Anhaltspunkt. Wenn wir ins Alte Testament gucken, gibt es verschiedene Zehnte. Es gibt den großen Zehnten, der war für die Leviten und für die Priester, denn die hatten kein Land. Die anderen Stämme hatten Land, die Leviten aber nicht. Und Gott hat gesagt, dann gebt denen den Zehnten, dass die auch von was leben können, denn die müssen ja für euch Dienste verrichten. Also war das eine Steuer eigentlich, die denen zum Leben verhalf. Und dann gab es den kleinen Zehnten bei großen Festen oder für Arme oder so. Das war dann sozusagen der Zehnte vom Rest, den man noch hatte, von den 90%. Der Zehnte, also so kommen wir zusammen auf 19%. Das entspricht gerade genau unserer Mehrwertsteuer. Also im Alten Testament war der Zehnte eine klare Abgabe. Im Neuen Testament finden wir aber diese Klarheit so nicht mehr. Denn sonst müssten wir auch fragen, ist es der Zehnte oder müssen wir doch 20% geben oder wie viel? Paulus sagt beispielsweise, jeder soll einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Also was du kannst, das leg auf die Seite und gib weiter. Er sagt nicht, das und das ist der richtige Betrag. habe euch bei den ersten Geschichten immer ein bisschen was vorenthalten. Also der reiche Kornbauer, da geht es einerseits natürlich darum, dass der Mann sehr gut verdient hat. Aber das Problem ist nicht, dass er gut verdient hat, sondern wie er damit umgeht. Das ist der zweite Teil der Geschichte. Jesus sagt am Schluss, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Oder ihr kennt die Geschichte vom Zöllner Zachäus, wo es heißt, ja, wir haben im Kopf, der hat ja die Leute betrogen. Aber als Jesus ihm begegnet, sagt er, ich gebe denen, die ich betrogen habe, das Vierfache zurück. Das heißt, er muss auch ordentlich und richtig verdient haben. Denn wenn er alle nur betrogen hätte, dann könnte er nicht den Betrogenen das Vierfache zurückgeben. Und er gibt die Hälfte seines gesamten Vermögens an die Armen. Also er hat richtig gut verdient, aber dann sagt er, ich habe auch ungerecht gehandelt und das will ich auflösen. Ich will nicht ungerecht sein. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Hananias und Sapphira, eine ganz schwierige Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo es heißt, am Anfang haben ganz viele Leute ihre Äcker verkauft und haben das Geld dann in die Gemeinde gegeben und gesagt, wir leben zusammen in der endzeitlichen Erwartung. Und Hananias und Sapphira haben den Acker verkauft und haben einen Teil für sich behalten, sind in die Gemeinde und haben gesagt, hier, das ist das Geld, das wir für den Acker gekriegt haben. Und da fragt der Petrus dann, habt ihr das, also ist das das ganze Geld? Sagst du das ganze Geld, was ihr für den Acker gekriegt habt? Ja, das ist das ganze Geld. Und dann stirbt er auf einmal. Und kaum ist er rausgetragen, kommt die Sapphira rein und die sagt genau das Gleiche und die stirbt auch. Also das mit dem Sterben, das will ich jetzt mal gar nicht behandeln, das ist mir fast zu schwierig, warum die jetzt da sterben. Aber, was ich ganz spannend finde, es geht ja nur ums Geld erstmal. Der Punkt ist nicht, dass die ihren Acker verkauft haben oder nicht verkauft haben. Petrus sagt, hättet ihr doch euren Acker behalten, ist überhaupt kein Problem. Aber ihr betrügt die Gemeinde, ihr betrügt Gott. Und das ist diese Doppelmoral, die hier durchkommt. Das ist der Punkt. Hey, ihr tut so, ihr sagt, ach, wir sind so lieb und wir geben euch alles Geld und dabei behalten wir einiges. Das ist Doppelmoral, das ist überhaupt nicht gut. Und das gibt's beim Geld auch ganz oft bei uns. Immer so die Frage, ja, wie ist das denn? Und ich tue vorne rum so und hinten rum so. Das ist ganz schlecht, das soll nicht sein, das wollen wir nicht. Was folge ich daraus? Ich habe einen Satz gehört vor Jahren, der hat mich immer furchtbar genervt, weil ich ihn so doof fand. Inzwischen finde ich ihn gar nicht mehr so schlecht. John Wesley hat ihn gesagt, der Begründer der Methodistengemeinde, des Methodismus in England, 1703 bis 91 hat er gelebt. Der sagt, verdien, was du kannst, spar, was du kannst und gib, was du kannst. Da habe ich immer gesagt, also das heißt, mach, was du willst. Aber das stimmt gar nicht. Das heißt nicht, mach, was du willst. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, einen guten Beruf zu ergreifen, dann ergreif den. Sag nicht, oh, da verdiene ich zu viel oder so. Wenn du aus Idealismus irgendeinen anderen Beruf ergreifst, ist das auch nochmal vollkommen in Ordnung. Du musst nicht viel verdienen, aber wenn du sagst, also das soll kein Kriterium sein, etwas nicht zu tun, nur weil du da gut Geld verdienen kannst. Verdien ruhig gut Geld, wenn das gerade so passt. Das ist in Ordnung. Aber wenn du in idealistischer Weise was anderes machst, das ist genauso in Ordnung. Spar, was du kannst. Das heißt, du musst auch für dich selber sorgen. Es geht, du kannst nicht auf der einen Seite sozial handeln, immer alles weggeben und nachher darauf hoffen, dass jemand anders dich irgendwie durchschleppt, weil du gar nichts mehr hast. Das funktioniert auch nicht richtig. Und das Dritte, gib, was du kannst. Das ist genauso wichtig. Deswegen noch ein paar Sätze zum Schluss. In 2. Korinther 8,8 sagt Paulus, geben zeigt die Echtheit der Liebe. Wie ernst ist es uns denn mit dem, was wir unternehmen, wo wir sind, was wir tun? Wie ernst ist uns unsere Gemeinde, in der wir sind? Sind wir nur Nutznießer? Ich habe als Pfarrer das immer wieder bedauert, weil ich es nicht geschafft habe, meinen Konfirmanden oder Konfirmandinnen das so nahe zu bringen, zu sagen, eure Gemeinde ist wichtig, ist auch für euch wichtig. Und von eurer Konfirmandengabe ist natürlich auch echt schrecklich mit der Konfirmandengabe. Von eurer Konfirmandengabe gebt einfach, ja, was ihr denkt, was gut ist für euch. Also wenn richtig viel kam, also die verdienen ja oft in der Konfirmation 1500, 2000 Euro, das ist nichts Ungewöhnliches, manchmal noch mehr. Wenn richtig viel dabei war, dann waren es mal vielleicht 50 Euro. Oft waren es nur 10 oder 20. Ich habe gesagt, wir machen das für Kinder, in Straßenkinder in Brasilien oder was auch immer. Ihr dürft euch das aussuchen. Aber es ist nie dahin gekommen, dass die Kinder, die Konfirmanden, das Gefühl hatten, dass das zusammenhängt, was sie erhalten und dass sie für andere einen Ausgleich schaffen können, ohne darunter zu leiden. Das ist vielleicht auch eher was für Erwachsene oder wenn man besser denken kann, wenn man größer wird. Geben zeigt die Echtheit der Liebe. Das gilt auch in unserer Gemeinde und in unserer Gemeinschaft. Die Gefahr, leider muss ich eine Minute überziehen oder zwei, die Gefahr beim Geld ist, dass das Geld oder Jesus sagt der Mammon eine Eigendynamik entwickelt. Und Jesus sagt, wenn ihr im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen können? Wie gehen wir mit dem Geld um, das wir haben? Ihr könnt nicht Gott und zugleich dem Mammon dienen, sagt Jesus. Und da steckt nämlich immer auch so eine Verdienstlogik dahinter. Wie die eine Bank immer sagt, ne? Also wir da denken ja, ich erarbeite mir was für mich und was ich behalten kann, behalte ich. Und die Bank sagt, unterm Strich zähle ich. Das ist genau das, was dem Kornbauer vorgeworfen wurde. Das ist genau falsch, unterm Strich zähle nicht ich. Geld und Ich-Sucht gehen nicht selten Hand in Hand. Das ist die Dynamik des Mammon. Und da warnt uns Jesus davor. Er warnt uns nicht davor, Geld zu haben, aber er warnt uns davor, dieser Dynamik zu verfallen. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Wer anderen gibt, tue es ohne Hintergedanken, sagt er in Römer 12, Paulus. Wer eine Leitungsaufgabe versieht, tue dies mit Hingabe. Wer Barmherzigkeit übt, tue es heiter und fröhlich. Wir sind aufgefordert, auch zu geben, aber so, dass wir es gerne und von Herzen geben. Das ist eigentlich die Botschaft der Bibel an uns. Und deswegen, verdien, was du kannst, spar, was du kannst, gib, was du kannst. Ein Satz, mit dem man viel arbeiten kann. Aber es gehört alles irgendwo zusammen in unterschiedlichen Variationen. Amen.
Ja, erste Frage an dich, Ulrich. Wie viel soll ich eigentlich spenden?
Ja, ich habe versucht, das in der Predigt zu sagen. Wie viel soll ich spenden? Du sollst so viel spenden, dass dein Herz da mitkommt und das gern tust. Und du sollst Gott bitten, dass er das auch zum geistlichen Moment macht, das Thema Geld. Also es ist wirklich nicht nur, es geht nicht nur darum, was drücke ich ab, sondern es geht darum, wo öffnet mir Gott das Herz, wo ich sagen kann, das ist mir wichtig, dass ich das unterstütze und mit dem und dem Betrag. Aber nicht, dass du dich damit ruinierst.
Geld regiert die Welt. Was können wir tun, um das zumindest ein Stück weit zu ändern?
Ich bin total begeistert von einem Mitglied des Christustreffs, vielleicht kennt ihr ihn, der Markus Mainzner. Der setzt sich sehr stark ein für Steuergerechtigkeit. Er sagt, es gibt so viele Schlupflöcher, die ganz Reichen, die großen Firmen, die hauen das Geld irgendwie, die schaffen das Geld, was sie in Steuern bezahlen müssten, am Fiskus vorbei zu manövrieren. Und er war jetzt bei den Cayman-Papier-Aufdeckungen war er ganz mit dabei. Er ist auch Berater immer wieder für die Bundesregierung. Das finde ich ein strukturelles Thema, was sehr wichtig ist. Beispielsweise Steuern. Einerseits sagt Jesus, gebt Gott, was Gottes ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also Steuern bezahlen ist wichtig, denn es schafft ja auch einen Ausgleich. Das ist, was wir in Deutschland schaffen. Wir zahlen nach unserem Vermögen die Steuern und damit unterstützen wir Leute, die nicht so viel haben. Wir unterstützen unsere Infrastruktur. Wir unterstützen auch manches, was wir nicht wollen. Aber insgesamt ist es eigentlich eine gute Sache. Das mit dem Markus finde ich beispielsweise ganz klasse. Und ich denke, wir können auch Vorbild sein. Ich selber habe ein Forum gegründet, Kirche und Wirtschaft im Nordschwarzwald, in meiner alten Gemeinde. Und es war mir wichtig, Unternehmer an einen Tisch zu holen und denen zu sagen und mit denen ins Gespräch zu kommen, dass man ehrlich und gerecht miteinander umgeht. Wir müssen Vorbild sein, wir müssen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wer in die Politik geht von euch, finde ich auch cool. Meine Sache wäre es nicht, da braucht man eine spezielle Kuttel. Aber das finde ich gut. Als Christen müssen wir auch in unserer Gesellschaft präsent sein an vielen Punkten.
Ist es Sünde, wenn ich mich regelmäßig verschulde?
Ich finde, es ist dein Problem. Aber Sünde ist das nicht. Wenn du keine Kohle hast, weil du nicht mit deinem Geld umgehen kannst, und wenn du noch mehr, weil wenn du dich verschuldest, zahlst du ja noch drauf. Ja? Also du machst es eigentlich noch schlimmer. Ja? Du hast nicht nur kein Geld, sondern du hast kein Geld und musst dann noch welches abgeben, was vollkommen unnötig wäre. Von daher würde ich dir einfach empfehlen, versuche ordentlich zu haushalten mit dem, was du hast, und tritt lieber an manchen Punkten ein bisschen zurück. Also ich gehe jetzt mal von einem normalen, von normalen Umständen aus und nicht von so Umständen, dass du so arm bist, dass du überhaupt nicht weißt, wo du dein Essen herkriegst. Aber was man oft, das sieht man schon immer wieder auch, gerade bei Leuten, die auch viel Schulden machen, dann haben sie schon kein Geld und dann holen sie sich halt mal schnell einen Kaffee für 3 Euro irgendwo in der Bäckerei, anstelle zu Hause eins aufzubrühen für 30 Cent. Ja? Oder solche Sachen, also da kann man wirklich schon sich selber eigentlich helfen. Sünde würde ich jetzt nicht sagen.
Woher weiß ich eigentlich, wie viel ich wirklich brauche? Ich bin total dem Konsum verfallen, liebe zum Beispiel gut designte und funktionierende Technik und könnte jeden Monat das Doppelte meines Studentenbudgets ausgeben. Und dann ist da noch nichts abgegeben.
Ja, eine gute Frage. Wenn du sagst, ich bin total dem Konsum verfallen, damit hast du ja schon eine Wertung abgegeben über dich und dein Handeln. Ja? Und zwar eine Wertung, wo du sagst, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich kann das einerseits natürlich als eine geistliche Frage in den Raum stellen und das auch Gott hinlegen und sagen, ich habe das Gefühl, dass ich da einfach über die Stränge schlage. Ich bitte dich, dass du mir da hilfst. Ich kann aber auch, es gibt alle möglichen Techniken zu sagen, ich habe den und den Betrag im Monat oder so. Woher weiß ich, wie viel ich wirklich brauche? Vielleicht, das höre ich immer wieder, ich habe die Erfahrung selbst nicht gemacht, aber vielleicht ist das ja auch, wäre das bei dir auch nicht schlecht. Geh doch mal in ein Land, wo die Menschen nichts haben. Geh doch mal nach Afrika für ein paar Wochen. Es gibt viele Missionsgesellschaften, die bei den Ärmsten der Armen sind. Geh mal dahin für ein paar Wochen und du wirst als anderer Mensch zurückkommen. Dann weißt du, dass du ganz wenig brauchst. Ganz, ganz, ganz wenig.
Gut, haben wir noch eine Frage? Du hast diese ganzen Passagen aus dem Neuen Testament genannt. Das klingt alles sehr sozialistisch. Ist es dann nicht so, dass die Bibel das erste sozialistische Dokument ist und ein Aufruf an uns, eben genau diesen Sozialismus zu leben?
Nein, das ist nicht so, würde ich sagen. Also Sozialismus ist ja immer, also es ist ja auch eine Denkrichtung, ja. Wenn du jetzt eine politische Vokabel nimmst, da schwingt gleich unheimlich viel mit. Deswegen, also politisch. Deswegen würde ich mich da nicht so in die Richtung drücken lassen. Die Bibel ist ein Dokument der Gerechtigkeit. Und die Bibel ist ein Dokument der Liebe. Und ist ein Dokument der Menschlichkeit. Und ist ein Dokument des Ausgleichs. Und Jesus will, dass wir nicht nur uns und unseren Egoismus angucken, sondern auch die Menschen um uns rum. Und wenn wir es schaffen, in ordentlicher Weise abzugeben, ohne dass wir selbst darben müssen, und wenn wir uns von dem Geld nicht total gefangen nehmen lassen oder von irgendwelchem Konsum, dann tut uns das gut und allen Menschen um uns rum. Und es gibt auch sozialen Frieden. Also ich glaube, es ist ja so, konservative und auch sozialistische und die unterschiedlichsten politischen Strömungen in unserem Land wollen ja auch den Ausgleich. Und da haben wir ein echt hohes Niveau. Es geht immer noch viel besser, aber wir haben in Deutschland eigentlich ein echt gutes Niveau. Wenn ich in andere Länder gucke, denke ich, ich bin froh, dass ich hier bin.
Eine letzte Frage. Was sind deine besten Tipps zur Geldanlage?
Also ich zitiere mal meinen Bruder, der ist BWLer. Der sagt, breit anlegen, das Risiko minimieren. In Aktien, in, weiß ich was, Gold, in Immobilien. Also ich weiß nicht, wie viel Geld du hast. Du kannst ja nachher mal zu mir kommen, können wir reden. Ich persönlich finde Gewerbeimmobilien recht interessant, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Okay.
Vielen Dank, Ulrich. Vielen Dank euch für eure Fragen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, du darfst dich setzen.